Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Cannabis Konkret Podcast Folge mit Hanna
und Rüdiger.
Ja, Hanna, seit der letzten Folge ist nicht viel Zeit vergangen. Wir haben jetzt circa 5 Wochen die Teillegalisierung.
Privat ist für mich die Teillegalisierung relativ unspektakulär, weil ich so in meinem persönlichen Umfeld gar keine Veränderungen wahrnehme. Natürlich jetzt im Umfeld der Apotheke hat sich schon was verändert. Jedoch der große Aufruhr durch die Gesellschaft oder in der Gesellschaft ist meines Erachtens ausgeblieben.
Richtig, also das, was die Legalisierungsgegner befürchtet hatten, dass jetzt plötzlich viel mehr konsumiert, mediziniert wird, ist so einfach nicht eingetreten. Haben wir auch gar nicht so erwartet. Was wir natürlich sehen, ist, dass durch die Erleichterung die Rezepturen wesentlich einfacher von Ärzten verschrieben werden können. Somit natürlich auch die Anzahl der Patienten stetig am Steigen ist derzeit. Und das, was wir halt auch feststellen, ist, durch eine Vielzahl von neuen Telemedizinern ist es mittlerweile natürlich auch erschwinglicher geworden, sodass jeder Patient heutzutage auch mit einem kleinen Geldbeutel diese Cannabistherapie starten kann, um hier zu schauen, kann mir das helfen, bekomme ich Lebensqualität davon, kann ich meine Schmerzen gegebenenfalls damit lindern und mit diesen Erfahrungen dann zu ihren Hausärzten zu gehen.
Mhm, genau. Es sind ja viele etwas kleinere Rezepte, die jetzt von Telemedizinern ausgestellt werden können. Auch unter Wegfall des Betäubungsmittelgesetzes oder der Betäubungsmittelpflicht von Cannabis. Jetzt bist du natürlich auch Patient, Rüdiger, und du beobachtest das ja auch aus einem ganz besonderen Blickwinkel, das Geschehen der letzten 5 Wochen. Konntest du für dich als Patient was beobachten und hat sich für dich persönlich was geändert?
Das hatte ich auch schon das letzte Mal erwähnt. Wenn ich halt vor die Tür gehe, dann denke ich manchmal schon darüber nach, meine Papiere zu Hause zu lassen, die ich sonst ansonsten immer bei mir führe, um mich auszuweisen, dass ich Cannabis-Patient bin, eine Therapie habe, weil wir hier noch immer zweierlei Schmerz messen. Der Patient wird hier unter anderen Umständen nochmal anders behandelt als der Freizeitkonsument. Bezieht sich natürlich auch auf Reisen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Bahn unterwegs bin. Hat die Bahn jetzt kürzlich erst noch veröffentlicht, dass sie zum 1. Juni, soweit ich weiß, ihre Hausordnung aktualisieren wollen. Bedeutet, dass dann im Bahnhofsbereich, auch in den Raucherbereichen, nicht konsumiert werden darf. Das betrifft aber nicht die Patienten, die aus medizinischen Gründen ihre Medizin nehmen müssen. Wenn ich mir vorstelle, alleine wenn ich hier zur Arbeit komme nach Hürth, ja, dann habe ich mehrere Stunden mit dem Zug teilweise vor mir, mit Zwischenstopps. Und wenn ich jedes Mal den Bahnhof verlassen müsste, um meine Medizin zu nehmen, dann würde ich, glaube ich, 8 oder 10 Stunden brauchen, um überhaupt hierher kommen zu können.
Das stimmt, das ist gar nicht praktikabel.
Hat natürlich die Bahn auch erkannt, dass es sich hier natürlich schon auch um zweierlei Dinge handelt dann. Ne? Medizinieren und konsumieren kannst du nicht über einen Kamm scheren.
Und das ist wichtig, dass du das nochmal erwähnst, weil ich kann mir vorstellen, dass andere Patienten jetzt auch verunsichert sind, wenn man hört, dass das Konsumieren von Cannabis an Bahnsteigen in den Raucherbereichen verboten ist, aber man als Patient medizinieren muss und sich dann davon vielleicht auch angesprochen fühlt oder dann dem Glauben unterliegt, dass er als Patient oder sie als Patientin dann nicht mehr medizinieren darf, aber Patienten sind davon nicht betroffen. Das ist nochmal ganz wichtig auch zu wissen.
Richtig. Und das eigene Empfinden ist, dann überlegst du natürlich schon mehrfach, auch wenn ich unterwegs bin, ist es jetzt notwendig, meine Medizin zu nehmen? Ja, in den meisten Fällen leider Gottes. Aber ich möchte ja auch nicht proaktiv jemanden provozieren damit, ja, und jetzt da stehen wie ein Larry und sagen, oh, du, toll, ich darf jetzt hier Cannabis zu mir nehmen und du nicht und deswegen bin ich der Tollste. Das wäre völlig schwachsinnig, sondern hier geht es einfach darum, Schmerz zu regulieren, Lebensqualität dadurch zu erlangen, um überhaupt reisen zu können in dem Moment.
Und dir ist es ja auch immer ganz wichtig, verständlicherweise, dass man von Medizinieren spricht und nicht von Konsumieren. Du hast auch mal gesagt, Konsum findet immer im Freizeitbereich statt und Medizinieren findet alltagsbegleitend statt.
Richtig. Bedeutet, wenn ich halt medizinisch mich versorge, dann ist mein Ziel, keinen Rausch zu bekommen, sondern meine Schmerzen optimal zu regulieren und optimal zu funktionieren. Und wenn ich konsumiere, dann möchte ich, dann ist sicherlich das Ziel, einen gewissen Rausch, einen Rauschzustand zu erlangen. Wenn ich dann sage, okay, jetzt würde ich über meine Dosis hinausgehen, dann wäre das in dem Moment ein Konsum, der auch bei mir dann einen Rausch auslösen würde. Aber das ist ja gar nicht meine Intention. Ich bin froh, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich hier sitzen kann, einen Podcast machen kann.
Und du hast auch mal gesagt, und das passt jetzt so schön, wenn ich auf einer Party bin und mediziniere, weil ich Patient bin, dann mediziniere ich. Wenn ich aber 10 Minuten später denke, ich möchte nun mal high sein und on top noch einen Joint rauche, dann konsumiere ich.
Richtig, das wäre auch so der Fall. Wobei, dann muss man sich als Patient natürlich auch wiederum fragen, treibe ich meine Toleranz damit hoch? Beeinflusse ich meine Therapie damit? Ist das ein zusätzlicher Konsum zu meiner Medizin? Ja, könnte ich eventuell meine Compliance in Frage stellen? Hier muss man ganz klar schauen, inwieweit man das hier tun möchte, sollte. Das sollte man auch mit seinem Arzt gegebenenfalls absprechen.
Genau. Das sind einfach komplett 2 verschiedene Paar Schuhe. Aber mit dem Zitat wird einfach deutlich, dass es unterschiedlich ist, dass man das auch nicht immer vermischen soll. Nach außen hin sieht es für Unbeteiligte vielleicht aus wie das Gleiche.
Ist das gleiche Produkt?
Ist das gleiche Produkt, die gleiche Handhabung. Aber es ist eine andere Absicht dahinter.
Richtig.
Und da ist es mir auch ganz wichtig, auch dass es gesellschaftlich anerkannt ist und dass Menschen erstmal hinterfragen, warum macht der Mensch das, in welcher Intention. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig aus Patientensicht, um nicht stigmatisiert zu werden, wenn man als Patient einfach schmerzfrei sein möchte und nicht konsumiert, sondern mediziniert.
Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch bedenken, es gibt die Möglichkeit, es kommt auf die Erkrankung an, dass ich meine Medizin vielleicht auch nur tagsüber oder zu Hause nehmen kann, dass ich die Öffentlichkeit konfrontiere mit dem Thema Cannabis. Aber es gibt natürlich auch Krankheiten, die haben ihre Trigger, ihre Peaks, ihre Schmerzspitzen, die man vorher nicht kalkulieren kann und somit halt jederzeit angewiesen ist auf diese Notfallmedizin in dem Moment, weil Cannabis nutzt man unter anderem als Prophylaxe, aber natürlich auch im Akutbereich der Schmerzen. Und da muss man halt entsprechend auch den Zugriff dann darauf haben, damit man das auch umsetzen kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es halt schwierig. Wie ich sag mal immer, ne, Insulin, wenn ich es mir nicht spritzen kann und ich habe Zucker, habe ich auch Probleme oder andere Medikamente, die ich dann nicht nehmen kann.
Wenn ich jetzt durch Köln gehe, ich habe keine Veränderungen wahrgenommen im Verhalten von jungen Konsumenten oder älteren Konsumenten oder Nicht-Konsumenten. Auch bei mir im persönlichen Umfeld erlebe ich niemanden, der...
Aber wird dann öfter offener darüber gesprochen jetzt?
Ja, und das ist auch toll. Jetzt ich in meiner Rolle, die auch Präventionsarbeit betreiben möchte, habe jetzt die Möglichkeit, da anders drüber zu sprechen. Es ist nicht dieses unter vorgehaltener Hand oder die Problematik, dass man eine Tatsache, die eh offensichtlich ist, dass junge Menschen konsumieren und auch Jugendliche unter 18, dass man diese Tatsache nicht mehr verschweigen muss, sondern offen ansprechen kann und auch offen das Gespräch zu diesen jungen Leuten suchen kann.
Richtig, um Konsumkompetenz hier auch mit an die Hand zu geben oder gegebenenfalls auch zu erkennen, dass jemand Probleme mit dem Konsum hat unter Umständen. Oder aber vielleicht es eigentlich eine medizinische Verwendung wäre, aber es noch nicht erkannt worden ist.
Ja, genau, auch das. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für Eltern oder Freunde oder Angehörige einfacher ist zu sagen, du sag mal, da hast du aber übertrieben, das war nicht konsumkompetent. So wie man auch sagen kann, Mensch, du hast aber letztes Wochenende viel zu viel getrunken. Über den Durst getrunken, du musst jetzt mal aufpassen, dass das soziale Umfeld jetzt Dinge auch viel besser ansprechen kann.
Selbstreflektierender.
Genau. Und diese Selbstreflexion, die finde ich enorm wichtig.
Ja, das ist ein großer Teil der Aufklärungsarbeit. den natürlich jetzt auch Eltern tun können. Ja, wie bringe ich es dem Kind bei? Aufklärung ist das Wichtigste. Vorher hat man unter vorgehaltener Hand dahinter darüber gesprochen, hat es meistens totgeschwiegen, weil keiner wollte wahrhaben, da mein Kind hat ein Drogenproblem und jetzt ist Cannabis legalisiert. Jetzt kann ich offen darüber sprechen, kann auch mir Rat von Apothekern, Ärzten holen, ohne gleich stigmatisiert zu werden und zu sagen, okay, jetzt komme ich hier in die Schublade des Kiffers. Bin ich überhaupt in der Lage, erziehungsberechtigt zu sein? Das sind also schon Dinge, die Eltern sicherlich beschäftigen.
Ja. Ich habe im März was ganz Interessantes erlebt. Da war ich dann nachdenklich. Das war vor der Teillegalisierung. Da habe ich meine Tochter abgeholt von der Grundschule. Und dann fuhren an der Schule zwei Jugendliche vorbei auf dem Fahrrad, haben währenddessen einen Joint geraucht und sich dann während der Fahrt den Joint weiter geraucht. Und dann standen die danach mit mir an der Ampel. Da waren auch noch andere Eltern, die ihre Kinder abholten. Und das war sehr offensichtlich. Es war für die Jugendlichen was ganz Selbstverständliches. Und das war vor der Teillegalisierung wohlgemerkt. Und ich weiß auch nicht, ob die 18 waren oder nicht 18 waren. Aber es hat mir noch mal vor Augen geführt, dass das auf jeden Fall sehr präsent ist. Unabhängig von Teillegalisierung oder Nichtlegalisierung.
Ja, und ich denke, das Problem, was natürlich jetzt die meisten haben, der Staat hat es teillegalisiert, aber es gibt keine Bezugsquellen, außer du bist im Medizinbereich und Patient und bekommst ein Rezept. Aber ansonsten hast du ja weder ein Fachgeschäft, noch sind die Cannabis Social Clubs, die erst am 1.7. starten. Soweit. Von daher ist natürlich hier die Frage, wo bekommen die Leute das jetzt her? Der Bezug fehlt noch, der Eigenanbau. Selbst wenn es automatische Samen sind, die selbst in die Blüte gehen, dauert ja auch seine Zeit. Das heißt, wir werden in den nächsten 2 Monaten eigentlich erst damit rechnen können, dass die ersten Menschen ihr eigenes Cannabis kultiviert haben in der Zeit, nach dem 1.4. Und ob das dann alles so gut funktioniert hat oder nicht, das sehen wir dann. Aber ich glaube auch nicht, dass dann, wenn mehr Cannabis verfügbar sein wird in diesem Freizeitbereich durch den Eigenanbau, dann die große Wolke kommt. Unsere Community oder die Menschen, die Cannabis nutzen, aus Freizeitgründen oder auch medizinisch, seit Jahren haben schon längst damit gelernt, damit umzugehen und sich auch vernünftig damit zu bewegen und nicht anzuecken.
Das stimmt. Ja, und ich glaube auch, dann könnte das, was ja mit der Teillegalisierung gewollt ist, dass der Schwarzmarkt eingedämmt wird, dass die Konsumenten auch wirklich Cannabis konsumieren, was kontrollierter ist oder selbst angebaut ist und auf jeden Fall nicht verunreinigt ist. Das ist ja schon mal dann ein großer Vorteil. Das ist ja dann wirklich das, was wir in Zukunft einfach mal beobachten können und evaluieren können, ob die Teillegalisierung auch ihre Absicht erreicht hat.
Was ich da auf jeden Fall wieder gespiegelt bekomme von Freizeitkonsumenten, die jetzt Patienten geworden sind, dass sie natürlich erstmal ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein haben und hier natürlich feststellen, wenn ich ein Produkt aus der Apotheke bekomme, was standardisiert ist von Herstellern, egal welche Art und Weise, dass es auch einen reproduzierbaren Effekt hat. Ja, erstmal weiß ich, dass ich ein sauberes Produkt habe und auf der anderen Seite sehe ich natürlich hier auch, wenn es gerade für meinen Kopfschmerz oder für meinen Rückenschmerz, whatever, gerade speziell hilft, diese Sorte, dass ich sie im nächsten Monat wiederbekomme. Das habe ich ja im Freizeitbereich äußerst schwierig, dass ich das überhaupt nachvollziehen kann. Ja, also weder der Dealer wird dir sagen, was du da hast, welchen Wirkstoffgehalt. Der Schwarzmarkt ist daran ja noch nicht interessiert oder möchte das auch gar nicht. Ist ja nicht sein Anliegen. Nur, wie gesagt, solange noch keine Fachgeschäfte da sind, ist das sicherlich hier die große Hürde. Und ich hoffe, dass der Staat dann natürlich auch reguliert und diese Möglichkeiten bietet, damit zukünftig auch die Versorgung im großen Bereich sichergestellt werden kann.
Die Versorgung und auch die kompetente Beratung.
Natürlich, die konsumkompetente Beratung.
Genau, ja, das sehe ich genauso. Und ich empfinde das so, wenn ich das jetzt mal beschreiben möchte, als Vakuum, weil die Gesetzesveränderung zum 1.5. ja noch nicht die praktische Umsetzung für den Konsumenten mit sich gezogen hat.
Richtig. Das war eigentlich nur die Basisgebung, dass es jetzt rechtens ist, selbst Cannabis zu kultivieren und dass man halt Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht rausgenommen hat und es runtergestuft hat. Das hat alles schon sehr vereinfacht, aber nach wie vor sehe ich natürlich bei alteingesessenen Ärzten immer noch den Bedarf, auch hier Informationen zu bekommen. Es ist ja nicht so, nur weil Cannabis jetzt legal ist, verschreibt es jeder Arzt. Um Gottes Willen, hier muss der Arzt immer ein Auge drauf haben. Macht das überhaupt Sinn, dass dieser Patient auch Cannabis nutzen kann und wird er davon auch einen Mehrwert haben? Und deswegen ist es dann eine ärztlich begleitete Therapie in dem Fall, die dann auch natürlich ein gewisses Komplizierungsverhalten des Patienten voraussetzt und auf der anderen Seite für den Arzt die Konsumkompetenz, die er an den Patienten weitergibt, darstellt.
Genau. Also ich glaube, es bleibt auf jeden Fall noch spannend, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt, auch hinsichtlich der Etablierung von den Cannabis-Vereinen. Wir werden mal abwarten und können uns darüber ja vielleicht noch in dem übernächsten Podcast austauschen.
Ja, ich denke, das Thema, da bleiben wir auf jeden Fall dran, weil wir haben ja ein Auge auf den ganzen Cannabis-Bereich, so möchte ich es mal nennen. Und da werden wir sicherlich auch zum einen weitere über Cannabis konkret berichten, über die Themen Depressionen, Schmerz, die jetzt auch noch zukünftig wieder anstehen. Und auf der anderen Seite bleibt es spannend. Interessant, ich sehe hier viel Wilden Westen noch, sprich Regulatorien müssen halt noch angepasst werden, aber wir sind auf dem richtigen Weg und ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
Ich auch. Und was ich auch noch spannend finde hinsichtlich der Cannabisvereine, die sich jetzt etablieren, ist die Rolle des Präventionsbeauftragten oder der Präventionsbeauftragten, die ja in jedem Cannabisverein zugegen sein muss und soll.
Ja, da haben wir immer noch die Problematik, dass diese Präventionsbeauftragten von den öffentlichen Stellen zertifiziert und ausgebildet werden müssen und auf der anderen Seite diese Stellen leider personell und finanziell momentan nicht in der Lage zu sein scheinen, diese Leistung auch zu realisieren. Ich sehe schon, dass einzelne Bundesländer hier auch natürlich Druck auf den Staat ausüben, klar zu sagen, welche Ämter sind denn wofür zuständig. Ich glaube, in Niedersachsen war es, wo dann das Verwaltungsamt, Ordnungsamt für die Erteilung der Anbaulizenzen zukünftig im Bereich der Social Clubs verantwortlich ist. Das ist halt auch nicht einheitlich geregelt. Das heißt, wir haben hier noch viel, viel kleine Stellschrauben, die noch reguliert werden müssen, damit wir ein rundes Gesetz bekommen oder überhaupt eine runde Legalisierung und von der Teillegalisierung zur kompletten Legalisierung kommen.
Ja, und um jetzt nochmal von der Teillegalisierung oder auch des Freizeitkonsums zurückzukommen zum Medizinalcannabis. Wir haben ja unsere nächste Veranstaltung, Cannabis konkret, zum Thema Depression im kommenden Monat. Und da haben wir am 5.6. unsere Ärzteveranstaltung und als Referentin Frau Professor Dr. Müller-Fahl. Genau. Und unsere Patientenveranstaltung zu dem Thema findet dann am 3. Mittwoch im Monat statt und zwar am 20.6. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall werden das wieder schöne Veranstaltungen, auf die ich mich sehr freue. Und mit diesem Ausblick, lieber Rüdiger, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns garantiert in Kürze.
Genau, auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.